Ich würde heute gern mit euch sprechen über das Thema Laktatstufentest. Wer hat schon mal einen Laktatstufentest mitgemacht? Oder hat jemand eine Ahnung, was das ist? Keiner ist gut. Ja, dann kann ich euch ein bisschen was erzählen. Und zwar der Laktatstufentest ist eine Möglichkeit, um die Leistungsfähigkeit eines Sportlers herauszufinden. Also jeder Fußballprofi wird jetzt in den letzten 8 Wochen 2 Laktatstufentests mitgemacht haben. Einen vor 8 Wochen, also bevor die Saison, bevor die Vorbereitung wieder beginnt. Das heißt, man kriegt hier ins Ohrläppchen reingepiekst, kriegt Blut abgenommen und dann wird man auf verschiedene Runden geschickt, die normalerweise immer ein bisschen schneller sein müssen. Und nach jeder Runde wird wieder Blut abgenommen und es wird gemessen, wie viel Laktat sich im Laufe der Zeit gebildet hat. Weil Laktat, Milchzucker, Milchsäure, ist ein Indiz dafür, dass ich nicht mehr mit Sauerstoff alleine meinen Organismus betreibe, sondern auch ohne Sauerstoff arbeiten muss. Was aber dann dazu führt, dass ich meine Aufgaben nicht mehr so lange erfüllen kann. Das heißt, der Laktatstufentest, der zeigt dem Trainer, was sein Athlet imstande ist zu leisten. Ja, also wenn ich sehr früh, soll ich mal drücken? Ja, drück mach mal an. Genau. Ja, also so sieht das aus. Da kommt halt so ein Arzt, der nimmt immer alle 2 Runden oder so ein bisschen was von deinem Blut ab und dann wird es nachher ziemlich aufwendig ausgewertet, dauert lange, ist kostspielig, deswegen wird das nur im Hochleistungsbereich angewendet. Wenn jetzt sich eben jemand gemeldet hätte, dann hätte ich den direkt für SRS verpflichtet. Gar keine Frage. Hochleistungssportler, die können viel in ihrem sportlichen Umfeld bewegen. Und die Frage ist einfach, wie stark bist du? Was bist du zu leisten imstande? Was kannst du schaffen? Ich glaube, man kalkuliert es ja immer so in seinem Leben durch. Was kann ich heute hinbekommen? Wie viel To-Dos nehme ich auf meine Liste? Was lasse ich lieber weg? Was packe ich erst gar nicht an, weil ich das nicht hinbekomme? Aber die Frage stellen sich wir uns, glaube ich, oft. Wie stark sind wir und was können wir schaffen? Ich habe 2 Wettkämpfe in meinem Leben, so sportliche Wettkämpfe in meinem Leben, wenn ich privat für mich trainiere. Einmal steht das in Verbindung mit diesem Weg da. Der geht ziemlich steil bergauf, so ungefähr 3,5 Kilometer. Wenn ich joggen gehe auf der Runde, dann habe ich diesen Gegner und ich habe 25 Mal gegen diesen Berg gewonnen und nur 2 Mal verloren. Also 2 Mal musste ich unterwegs anhalten, ein Stück gehen, weil meine Beine einfach zu schwer waren. Ich habe es nicht bis oben hin geschafft. Ja? Da könnte man sagen, okay, ich bin in der Lage, das zu schaffen. Ich bin stark genug, ich habe was drauf. Und gleichzeitig habe ich aber auch mit meinem Fahrrad einen anderen Weg. Und zwar ist das dieser Wurzelweg da. Und da versuche ich immer wieder hochzufahren. Ist gar nicht so weit. Das sind vielleicht 250 Meter. Aber man muss halt ganz genau seinen Weg finden. Man darf sich keinen Fehler leisten. Man muss von links nach rechts. Manchmal muss man das Rad anheben. Und bisher musste ich bei 12 Versuchen 12-mal absteigen. Aber ich versuche es immer wieder, ich gebe nicht auf. Ja. Aber das eine, das unterstützt mich in der Aussage, ich kann was. Und wenn ich da zum 12. Mal abgestiegen bin, dann habe ich immer den Eindruck, ich kann gar nichts. Und irgendwie hängt unser Leben, glaube ich, zwischen diesen 2 Extremen. Ja. In manchen Phasen denken wir haben es drauf. Und in manchen Phasen denken wir sind ein Nichts. Ich möchte mit euch gerne ins Alte Testament reinschauen, und zwar den Mose, den würde ich gerne mit euch mal unter die Lupe nehmen. Ihr seid ja im Hebräerbrief unterwegs gewesen und Mose ist einer von diesen Glaubenshelden. Und da steht, als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten und dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Vers 12, Mose schaute sich nach allen Seiten um und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Mose denkt, er hat was drauf. Ja, Mose denkt, dass er etwas kann. Er sieht die Not von diesem Hebräer, von dieser einen Person. Er hört vielleicht das Schreien von der Person und er kommt aus seinem Palast, denn er war ja beim Pharao als Ziehsohn. Er kommt aus seinem Palast, kommt um zu retten, kommt um zu befreien und tatsächlich, er erschlägt diesen Ägypter, diesen ägyptischen Aufseher und befreit diesen Hebräer für den Moment von seiner Unterdrückung. Also Mose versucht, diese Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Er ist aufgewachsen noch bei seinen Eltern für einige Jahre, ist dann zum Palast, also er wusste, wohin er gehört und er hat diese Leidenschaft im Herzen, dieser Unterdrückung ein Ende zu machen und geht bei dieser einen Person vor, indem er den einen Ägypter tötet und für den kurzen Moment ist Freiheit da, aber keine Freiheit, die von Dauer ist. Und die Frage, die sich der Mose stellen muss, bin ich dazu in der Lage, dieses Volk in die Freiheit zu führen? Und vielleicht sogar die Frage, ist das überhaupt mein Job? Ist das der Job von Mose? Ist er dafür verantwortlich? Oder wer muss sich denn um das Leid der Hebräer kümmern? Mose ist dann geflohen nach Midian und dort begegnet ihm Gott und Gott stellt sich ihm vor. Und die Frage ist jetzt, kriegen wir eine Antwort aus dieser Begegnung von Mose mit Gott, kriegen wir eine Antwort auf die Frage, wie stark ist Gott und was ist er in der Lage zu tun? Ich bin, sagt Gott zu Mose. So stellt er sich vor. Er sagt, das ist mein Name. Und er erklärt eigentlich dann auch damit, indem er sich vorstellt und sagt, ich bin, ist eigentlich so ein exklusiver Name. Über den Namen geht eigentlich nichts drüber. Ja? Und er sagt damit eigentlich, dass er unveränderlich ist, unerschütterlich ist, unaufhaltsam ist, unschlagbar. All diese Dinge, die stecken in dem Namen drin. Ich bin. Ich bin dominiert alles. Ich bin wurde nicht geschaffen, er ist. Und wenn er etwas sagt, dann ist es. Lesen wir im Schöpfungsbericht. Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Da gab es keinen Prozess dazwischen. Wenn wir im Neuen Testament Menschen sehen, die von Jesus geheilt werden, ich denke an diesen jungen Mann, der von seinen vier Freunden zu Jesus gebracht wird, der konnte nicht laufen. So, Jesus sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh, da muss jetzt kein Physiotherapeut über Monate mit ihm arbeiten, dass sich die Muskeln wieder aufbauen und alles andere, sondern der konnte aufstehen und konnte gehen. Wenn Jesus sagt, es ist, und wenn Gott sagt, es ist, dann ist es. Dann brauchst du keinen Prozess. Ich bin. Wenn wir jetzt eine Gleichung aufmachen müssten, wer ist Gott? Gott ist gleich. Dann fallen uns vielleicht ein paar Sachen ein. Gott ist Liebe, Gott ist Frieden, Gott ist Kraft, Gott ist stark. Aber eigentlich funktioniert nur eine Gleichung und die heißt Gott ist Gott. Gott ist Gott. Und dieser Gott stellt sich eben diesem Mose vor. Und dieser Gott erklärt dem Mose, was er tun wird. Und wenn Gott jetzt sagt, das werde ich tun, und wir haben begriffen, was dieser Name Ich Bin bedeutet, dann besteht jetzt keine Frage, ob das geschehen wird, ob das geschehen kann, sondern es ist klar, es wird so kommen. Dann brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Wenn Gott sagt, ich bin unerschütterlich, unaufhaltsam, unschlagbar, wenn Gott wirklich so ist, dann wird es so kommen, dann ist das nicht nur eine Ankündigung, nicht nur heiße Luft, sondern dann wird das auch so sein. Und Gott sagt zu Mose, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, ich habe ihr Schreien gehört, ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Also das, was der Mose vielleicht auch gedacht und gespürt hatte, diese Leidenschaft im Herzen und diesen Auftrag, den er dann versucht, irgendwie aus so einem Impuls heraus zu erfüllen, diesen Auftrag, diesen Job hat nicht Mose zu erfüllen, sondern den erfüllt Gott. Er sagt, er sieht die Not, er hört das Schreien, er kommt, um zu retten und er kommt, um zu befreien. An einer anderen Stelle gibt Gott 7 Versprechen. Ich bin derjenige, der die Dinge tut, die er sagt, gibt 7 Versprechen. Und er sagt, ich bin der Herr, ich werde euch aus der Sklaverei in Ägypten führen. Ich werde, erstes Mal. Und aus der Zwangsarbeit retten, zweites Mal. Ich werde euch mit großer Macht befreien und die Ägypter hart bestrafen. Drittes Versprechen, ich werde euch zu meinem Volk machen. Viertes Versprechen, und ich werde euer Gott sein. Fünftes Versprechen, und ich werde euch erkennen lassen, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten führt. Nächstes Versprechen, ich werde euch in das Land bringen, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit erhobener Hand versprochen habe. Und siebtes Versprechen, ich werde es euch als Besitz geben, ich bin der Herr. Wenn Gott diese Versprechen gibt, dann wird er sie auch halten. Und es wird genauso kommen, wie er gesagt hat. Wenn wir jetzt Versprechen machen, wenn wir denken, wir sind stark, wir sind großartig, herausragend, unaufhaltsam, dann reden wir vielleicht genauso wie ein König, der auch vielleicht dachte, er wäre was Besonderes. Und zwar sagt er einmal, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Es gibt Sportler, die sind tatsächlich so. Die denken an den 5. Stern. Ja, die wollen was Besonderes sein. Die wollen unsterblich sein. Die wollen von Bedeutung sein über ihren Tod hinaus. Und die vergessen, dass Gott derjenige ist, der über allem steht. Die wollen wie Gott sein. Und ich glaube, das ist auch unser Anliegen oft, unser menschliches Bestreben. Wir wollen von Bedeutung sein. Wir wollen was schaffen, wir wollen was können, wir wollen unschlagbar sein, wir wollen jeden Gegner, alles, was sich uns in den Weg stellt, im Griff haben. Und das Schicksal, was Gott diesem König ankündigt, ist erschreckend. Der sagt nämlich, das sind deine Vorstellungen, das willst du erreichen, aber du wirst ins Totenreich hinabgestoßen werden, in das entfernteste Schlammloch. Wer dich früher kannte und dich dann sieht, wird nachdenklich sagen, das soll der sein, der die Erde erzittern ließ und Königreiche der Welt erschüttert hat. Wenn wir uns bemühen, großartig zu sein, Bedeutung zu finden in uns selbst, dann enden wir dort. Entferntes Schlammloch. Und die Leute, die denken, ah, das ist doch derjenige, wo die Erde erzitterte, wo alle drauf geschaut haben, die werden dann ernüchternd sagen, nicht mehr so weit her mit dieser Person. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Wir wollen alle nicht so enden. Wir müssen uns bewusst sein, dass Gott alles und jeden dominiert, also auch uns. Jeden von uns dominiert Gott. Er hat die Macht. Und er sagt auch immer wieder, mit starker Hand werde ich euch befreien. Er will eingreifen. Und Mose wird jetzt eine wesentliche Rolle spielen, aber Mose ist nur Botschafter Gottes und nicht derjenige, der es tut. Jetzt tut Gott den Job, den Mose zuerst aus eigener Kraft erledigen wollte. Gott handelt durch Mose, aber Mose handelt nicht selbst. Aber jetzt kam für mich ein Problem auf in der Vorbereitung und habe festgestellt, Mensch, Gott ist allmächtig und wenn Gott etwas sagt, dann passiert es sofort. Und jetzt lese ich weiter im Bibeltext und stell fest, nee, Gott braucht 10 Versuche. Warum braucht Gott 10 Versuche, um sein Volk aus der Hand der Ägypter zu befreien? Könnte er nicht einfach sagen, Freiheit und Freiheit ist da? Warum können die Hebräer nicht einfach ihre Sachen packen und raus? Warum braucht Gott, der allmächtige, unaufhaltsame, unerschütterliche Gott, 10 Versuche? Warum braucht er diese 10 Plagen? Der Pharao stellt dem Mose eine Frage. Er fragt, wer ist dieser Herr? Antwortete der Pharao, wieso sollte ich ihm gehorchen? Und diese Frage provoziert Gott und sagt, okay, wenn du es genau wissen willst, dann stelle ich mich dir mal vor. Und er liefert eben im Endeffekt erstmal 9 Gründe, warum er Gott auf diesen Gott hören sollte, dass er ihm gehorchen sollte und nicht jemand anders. Weil der Pharao damals hatte viele Götter, denen er gefolgt und denen er gehorcht hat. Wir haben zum Beispiel die Götter Knum und Osiris. Der Gott Knum ist der Hüter des Nils. Derjenige, der auf den Nil aufpasst, sodass der Nil immer fruchtbar ist. Und Osiris, den hat man vielleicht schon mal gehört, der Nil ist dessen Blutkreislauf. Ja? Und Gott in der ersten Plage, wo er das Wasser zu Blut verwandelt, zeigt dem Pharao einfach, hey, pass mal auf, du vertraust auf diesen Knum, du betest den an, du tust alles, was die wollen, und auch in Osiris, da hast du so einen Fokus drauf, jetzt mache ich einfach mal das Wasser vom Nil zu Blut, und dann siehst du mal, wem du vertraust und wem du nicht gehorchen möchtest. Dann haben wir den Gott Hekt, ist eine Froschgöttin der Fruchtbarkeit. Die können natürlich im Wasser und an Land leben, das ist irgendwie besonders, die vermehren sich unglaublich stark. Und jetzt passiert's, der ganze Palast, Schlafzimmer, alles ist voll von Fröschen in Ägypten. Und weil diese Frösche Götter sind, kann ein Ägypter und auch kein Pharao mal eben sagen, ich drehe die Dinger kaputt und bring die raus, sondern diese Plage war allgegenwärtig. In jedem Schlupfwinkel waren diese Frösche zu finden. Gott zeigt deutlich, ich bin mächtiger als eure Götter. Es gibt noch andere. Hathor ist eine kuhähnliche Göttin, als dann die Kühe und die Rinder sterben, dominiert Gott diesen Gott. Imhotep ist der Gott der Medizin. Plötzlich werden die Menschen krank, Ausschläge. Gott dominiert auch diesen. Lustiger Name, Nuss, ja, ist die Himmelsgöttin. Ja, plötzlich kommen Hagel, Unwetter auf. Die Göttin Nuss zeigt sich als unfähig, diese Situation im Griff zu halten. Wir haben den Gott Seth in Ägypten. Der Gott Seth ist der Beschützer der Pflanzen. Heuschrecken kommen und fressen die Ernte auf. Wir haben den Gott Ra, Sonnengott, angebetet von allen Ägyptern. Gott knipst einfach mal das Licht aus und es kommt Dunkelheit übers Land. Gott zeigt, dass er dominiert, dass er allmächtig ist und über allen Göttern dieser Welt und auch über allen Göttern der Ägypter, über allen Göttern des Pharao steht. Dann gibt es noch den Gott BMW. Ja. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, welche Götter will denn der allmächtige Gott in meinem Leben dominieren? Wir sind nicht viel besser als der Pharao. Die hatten irgendwie so ungewöhnliche Gottheiten. Wir haben Gottheiten, die wir, mit denen wir auch tagtäglich umgehen. Ja, irgendwelche Dinge, die uns wichtig sind. Das Auto muss immer gewaschen sein, die Felgen müssen immer sauber sein, wie auch immer. Aber was sind so die Dinge in deinem Leben, wo Gott dir zeigen will, ich bin viel bedeutender als das, was du jeden Tag anbetest? Was sind diese Dinge? Und dann gibt's auch Gewohnheiten, die uns zerstören. Ja, gibt viele Menschen weltweit, wenn ich in Indien und anderen Ländern bin, es gibt viele Leute, die einfach zerstört sind durch Drogen, durch solche Abhängigkeiten. Und ich denke, das ist manchmal wie diese Kröten, die sich in unserem Leben befinden, die in jedem Winkel unseres Lebens eintauchen. Und wir fragen uns, können wir die jetzt töten und rausschmeißen? Oder machen wir damit irgendwas falsch? Geht da Lebensqualität verloren? Ja, dieser Kampf in uns, wie werden wir diese Sachen los? Und womit ersetzen wir das? Ja. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, sind wir durch viele Dinge einfach auch gequält in unserem Leben. Und wir müssen begreifen, dass Gott stärker ist als diese Götzen. Gott ist stärker als deine Götzen, die du anbetest. Der Pharao stellt die Frage, wer ist dieser Herr? Wieso sollte ich ihm gehorchen? Ist vielleicht auch deine Frage. Wer ist dieser Herr? Wieso sollte ich ihm gehorchen? Ich denke, eine einfache Antwort, die wir jetzt schon gelernt haben oder kennengelernt haben, ist, Gott ist stärker als du. Darum solltest du ihm gehorchen. Und Gott sagt dem Pharao auch, ich bin stärker als du. Denn die 10. Plage, die richtet sich direkt an den Pharao, an dessen Zukunft, an dessen Zukunft. Er sagt nämlich, okay, wenn du mir nicht gehorchst, dann werde ich deine Erstgeburt, also den Thronfolger, den werde ich aus deinem Leben reißen. In Ägypten war das so, dass der Pharao selbst als Gottheit verehrt wurde. Also er war selbst ein Gott. Und Gott hat gesagt, ich dominiere alle diese 9 Götter, die ich gerade eben aufgezählt habe, aber ich bin auch der Herr über dich. Ich dominiere auch dich. Und wenn du dich selbst als Gott bezeichnest, dann muss ich diesen Egoismus aus deinem Leben entfernen. Und da bin ich auch wieder hellhörig geworden, was mein Leben angeht. Wo bin ich denn selbst mein größter Götze? Wo ist denn dieser Egoismus so tief in mir verankert, dass ich nicht loslassen kann von meinen eigenen Wünschen und eigenen Träumen? Wo muss alles nach meinem Leben laufen und wo instrumentalisiere ich Gott, indem ich sage, indem ich auch Gebete spreche, wo ich sage, das sind meine Wünsche, das sind meine Vorstellungen, bitte segne das doch. Und wie selten frage ich danach, Gott, was möchtest du denn segnen? Was möchtest du, dass ich tue, sodass ich auf deinem Weg unterwegs bin? Ich denke, Gott braucht keine 10 Versuche. Gott ist tatsächlich allmächtig. Er ist unveränderlich, unerschütterlich, unaufhaltsam, unschlagbar. Das ist tatsächlich so. Aber wir sollen begreifen, dass wir nicht Gott sind. Du bist nicht Gott. Und wenn wir auf den Mose mal zurückschauen und überlegen, was er versucht hat, er hat versucht zu retten. Er hat versucht zu befreien. Und wir denken manchmal, wir sind so gut, wir sind in der Lage, uns selbst zu retten, uns selbst zu befreien. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität sieht so aus, dass wir einen Retter brauchen. Wir können das nicht selbst erledigen, wir können das nicht selbst schaffen. Wir können das nicht durch Spenden oder durch die Anwesenheit in Gottesdiensten oder Einsätze oder Missionseinsätze, Camps und all diese Dinge, können wir das überhaupt gar nicht schaffen, sondern wir brauchen alle einen Retter, weil wir nicht Gott sind. Mose hat versucht, andere zu retten, und wir versuchen oft, uns selbst zu retten und verlassen uns dabei auf nutzlose Götzen. Beim Volk Israel oder bei den Hebräern ging es die ganze Zeit darum, Freiheit zu erlangen. Da ging es um Leben, da ging es um Zukunft. Und was die Hebräer feststellen mussten, war, ohne Gott haben wir weder Freiheit, noch Leben, noch Zukunft. Und so ist es auch in unserem persönlichen Leben. Ohne Gott, ohne Jesus in deinem Leben hast du weder Freiheit, noch Leben, noch Zukunft. Und ich bin Sportler, ich gebe in der Regel nicht auf, bis ich irgendwas erreicht habe. Ja, ich werde diesen Berg da mit dem Fahrrad versuchen hochzufahren, bis ich ein E-Bike brauche. Die Frage ist in deinem Leben, wann gibst du auf? Wann gibst du auf? Wie lange willst du dich noch damit quälen, selbst Rettung für dich herbeizuführen? Wann lässt du Gott über dein Leben sein? Und Gott bietet dir das an, so wie er das Mose angeboten hat. Er stellt sich dir vor und sagt, ich bin unerschütterlich, unschlagbar, unaufhaltsam. Ich bin da und mir ist alles möglich. Willst du mir mit deinem Leben dienen? Willst du mir dein Leben anvertrauen? Rettung ist in einem Namen zu finden. Rettung ist im Namen Jesus Christus zu finden. Und in im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12, steht es ganz eindeutig, und damit möchte ich auch schließen. Jesus stellt sich als der Retter vor im Neuen Testament, und hier steht ganz klar, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. An ihm entscheidet sich letztendlich alles. Und euch, die ihr jetzt hier neu startet in der Gemeinde, wünsche ich einfach, dass euch das klar ist und klar bleibt bei allen Aufgaben und allen Dingen, wie ihr Menschen prägen könnt und wollt, dass am Namen Jesus sich alles entscheidet. Dass die Botschaft klar bleiben muss. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Weil wenn wir an dieser Botschaft nicht festhalten, wenn wir da nicht weitergehen, dann verlieren wir alles. Und es geht um Freiheit, um Leben und um Zukunft. Und wenn wir Jesus nicht haben, haben wir weder Freiheit noch Leben noch Zukunft. Das betrifft jeden Einzelnen hier, aber es betrifft auch die Gemeinde, die sich hier sonntags trifft, oder einen Teenie-Kreis. Ja. Wenn wir Jesus nicht mit reinnehmen in unsere Gottesdienste, in unsere Jugendkreise, in unsere Hauskreise, dann haben wir weder Freiheit noch Leben noch Zukunft. Und deswegen treffen wir uns hier, weil wir diese Freiheit, das Leben und die Zukunft in Christus genießen wollen. Amen.